Es ist wieder Donnerstag und wir sind wieder da. Wir, das sind Roland Eisenbrand, der ist Head of Content bei OMR und ich bin Julia, ich bin Video-Plattform-Expertin bei OMR. Und wir haben jede Woche diesen Podcast und sprechen ein bisschen darüber, was gerade so im großen World Wide Web abgegangen ist, vor allen Dingen über Marketing-Cases, aber manchmal ist auch ein bisschen Tech dabei. Und Roland, worüber reden wir denn heute?
Heute sprechen wir über den aktuellen Talk of Town, nämlich die 12 Tonnen verlorene KitKat-Riegel. Ist gerade ein riesengroßes Thema, ist aber auch ein Marketing-Thema. Warum, erzählen wir gleich. Dann sprechen wir über die großen News der Woche, den Suchprozess gegen Google und Meta. Und als letztes sprechen wir noch über ein Jahr TikTok-Shop in Deutschland und über die Social-Commerce-Renaissance auf Instagram und YouTube.
Viel Spaß!
Wir haben jetzt Dienstag 10.30 Uhr und um 10 Uhr wollten wir anfangen mit der Aufnahme und um 9.50 Uhr schreibt mir Julia, es gibt ja auch noch dieses KitKat-Thema.
Punkt, Punkt, Punkt.
Und dann haben wir uns spontan entschieden, das hier noch mit aufzunehmen. Ja. Julia, erklär doch mal, was da passiert ist.
Ja, es ist ein großes, witziges Drama, muss man ehrlicherweise sagen. Und zwar ist am 23. März ein LKW mit so KitKat-Schokolade einmal von Mittelitalien nach Polen gefahren. Und irgendwo auf der Strecke ist der LKW dann verloren gegangen.
Ich habe nichts damit zu tun.
Ja, und das Krasse ist halt, also der wurde bis heute jetzt, stand jetzt noch nicht gefunden. Es waren aber 12 Tonnen Schokolade, was unglaubliche 400.013.793 Riegel sind. Und diese Riegel sind dann auch noch super schön. Das sind nämlich nicht normale Riegel, sondern die sind so kleine Rennwagenriegel, weil KitKat jetzt das erste Jahr quasi offizieller Partner von der Formel 1 ist. Und deswegen sind das halt so Special Editions. Und vielleicht war auch deswegen...
Sammlerwert dann vielleicht.
Genau, oder? Vielleicht war deswegen der LKW-Fahrer oder die LKW-Fahrerin auch speziell interessiert daran. Denn die große Sorge von KitKat bei diesem Ding ist jetzt tatsächlich, dass die Schokolade irgendwo an inoffiziellen Verkaufshäusern irgendwie, weiß ich nicht, verkauft wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es sowas wie einen Schokoladenschwarzmarkt oder sowas gibt.
Aber das heißt, der Fahrer oder die Fahrerin ist auch verschwunden, wirklich?
Ja, also es gibt noch gar keine Hinweise darauf, okay. Überhaupt nicht. Da haben sich ja dann auch mega viele halt gefragt, ist das jetzt ein PR-Stunt oder nicht? Weil das wurde halt so viel ausgeschlachtet und so viel gepostet, vor allen Dingen nachdem auch, muss man sagen, KitKat offiziell auch sehr viel Humor bewiesen hat, weil die haben halt dieses, wir hatten ja hier auch schon mal dieses Statement-Thema, dass das auch irgendwie ganz groß im Marketing ist, dass jetzt auf einmal alle Brands irgendwie Statements gepostet haben und auch KitKat hat ein sehr humorvolles, offizielles Statement dazu gepostet, hat er gesagt, "We always encourage people to have a break with KitKat, but it seems thieves have taken the message too literally and made a break with more than 12 tons of our chocolate." Oder es heißt dann auch weiter, "Whilst we appreciate the criminals' exceptional taste, the fact remains that cargo theft is an escalating issue." Also sie haben sich sehr lustig, sie haben das mit sehr viel Humor genommen und da haben sich dann halt natürlich auch mehrere Memes sind daraus entstanden, mehrere Retweets, sagt man das überhaupt noch auf ehemals
Reposts
auf X sind daraus.
Du musst das wissen, du bist ja die junge Hüpferin und Expertin.
Sind daraus entstanden und natürlich auch andere Brands haben sich darauf gesetzt, KFC, Domino's, Microsoft, DoorDash, haben alle irgendwie was dazu gepostet.
Haben auch so eigene Statements gemacht, ne?
Genau, ja.
Ja, das Thema hatten wir ja schon mal. Wenn man so ein Statement im Feed hat, ist man getriggert, dass sich das anzugucken, weil man denkt, da hat doch irgendjemand Mist gebaut. Das gucke ich mir mal an. So. Ja. Das funktioniert einfach als Aufmerksamkeitshebel und offensichtlich haben das dann andere auch genutzt. Und
Und es erinnert mich so ein bisschen an diese Cases von dem Louvre heißt, wo ja auch relativ schnell dann sich Brands draufgesetzt haben, nicht zuletzt diese Gabelstapler-Firma, die sich da irgendwie draufgesetzt hat.
Diesen Aufzug, also an so einer Leiter, so ein Aufzug, den die da wohl genutzt haben, was irgendwie eine deutsche Firma war.
Ja.
Deutscher Mittelständler, irgendwie Böcker oder Bröcker hießen die, glaube ich.
Also, ja. Oder Duolingo hat sich da halt irgendwie auch draufgesetzt und oder es erinnert mich auch ehrlicherweise an diesen Schafe-Case bei Penny. Also weißt du, wenn dir halt irgendwas passiert, was so absurd ist als Firma, dass es einfach so ein Glück im Unglück ist, weil wenn du da dann irgendwie smarte, coole Leute hast, die das mit Humor nehmen und vor allen Dingen, wenn du halt auch so eine große Firma bist wie KitKat und da irgendwie beweist, dass du halt keinen Stock im Arsch hast, sondern es vielleicht auch mit einem zwinkernden Auge nimmst, obwohl da ja, also es wird geschätzt, dass in diesem Wagen ein Retailwert von $870,000 drin sind. Also das ist schon ein bisschen was, aber man muss dann halt natürlich auch dazu sagen, wenn man da irgendwie gegenrechnet, was das an Media Coverage gehabt hat. Also in den USA haben sich da wirklich von der Today Show über CNN, New York Times, hat sich da irgendwie jeder draufgesetzt. Und dann ist es natürlich wieder... Haben wir vielleicht auch
haben sie es vielleicht viel ein bisschen rausgeholt. Ja, ist so das klassische Moment-Marketing, über das wir hier schon mehrfach gesprochen haben. Es fällt einem irgendein Moment in den Schoß und wie man ihn dann nutzt, davon hängt es halt ab, ob man irgendwie da clever Aufmerksamkeit mitkapert. Und die haben es jetzt hoffentlich ganz smart gemacht. Also auf mich wirkt es schon so, ich habe mir das Statement ja durchgelesen, da schreiben sie am Anfang wegen Presseberichterstattung jetzt nochmal unser eigenes Statement. Ich habe das jetzt nicht überprüft, ob es Presseberichterstattung vorher gab. Aber wenn das stimmen sollte, dann wirkt es ja schon so, als ob das jetzt eine Reaktion ist und als ob das vielleicht auch wirklich passiert ist und nicht eine.
Ja.
Also würde mich schon wundern, wenn sie da komplett irgendwie was sich aus den Fingern gesaugt hätten. Aber das so charmant zu machen mit humorvoll getextet, sage ich mal, um dann einfach so zu Talk of Town im Internet zu werden. So. Also gab ja auch die Kommentare direkt unter dem Post von Marken, die sich da drauf gesetzt haben, wo man schon gemerkt hat, das ist einfach das Ding, wo jetzt gleich.
Ja.
Heute, die nächsten Tage, alle Leute drüber sprechen so und das einmal so einen Moment zu haben und dann auch zu sehen, dass es diese Chance gibt, ist dann vielleicht schon auch eine besondere Kunst. So.
Ja, insofern. Und ich muss sagen, bei mir hat es total funktioniert. Also ich habe mir jetzt noch keinen KitKat geholt, aber KitKat ist jetzt nicht so die Brand, die bei mir irgendwie präsent ist, ehrlicherweise. Also wirklich. Und dann ja aber natürlich jetzt für die letzten 2-3 Tage total. Und ich bin auch extra nochmal auf den... Post gegangen von KitKat, weil ich ja auch immer, ich finde ja nicht nur die Kommentare von den Firmen dann immer so lustig, darüber reden wir ja meistens, aber auch wie viel Humor Menschen einfach manchmal haben, weißt du? Also so Menschen, die dann irgendwie so Scheiße drunter kommentieren, ist auch schon echt
lustig. Ja, wenn man dann einmal angefangen hat, den Kram zu lesen und sich zu brümmeln, dann hört man ja auch nicht mehr auf, weil das schon funktioniert auch einfach.
Ja.
Es ist vielleicht einfach auch ein Zeichen dafür, wenn du hast du Scheiße am Schuh, dann kannst du trotzdem irgendwie noch was draus machen und irgendwie das ins Positive wenden.
Na gut, dann kommen wir jetzt von einem eher leichteren Thema zu einem Thema, wo doch ein bisschen Ernsthaftigkeit angesagt hat. Es gab nämlich ein Verfahren gegen Google und Meta, die wurden angeklagt, weil sie anscheinend süchtig machen sollen. Und da gab es jetzt auch ein Urteil und Roland hat sich da mal eingegraben.
Genau, also das war ein Verfahren in den USA. TikTok und Snap waren da auch quasi angeklagt. Die haben sich vorab außergerichtlich geeinigt. Aber Google und Meta sind jetzt quasi schuldig gesprochen, dass ihre Plattformen suchterzeugend sind. Also es ging da um YouTube und Meta. Man muss sagen, ein bisschen einschränkend. Zum einen ist es noch nicht final. Die wollen, glaube ich, beide in Berufung gehen, die Unternehmen. Und die Bußgelder, die da verhängt wurden, irgendwie, glaube ich, 4,2 Millionen gegen Meta und 1,8 Millionen gegen Google. Das zahlen die aus der Portokasse des Peanuts. Aber es hat trotzdem große Wellen geschlagen, dieses Urteil, weil viele sagen, dass das so ein Musterverfahren sein könnte und es jetzt viele andere weitere Gerichtsverfahren geben könnte mit demselben Schlagrichtung. Also ich habe hier irgendwie eine Legal Tribune online, stand irgendwie, der Ausgang des Verfahrens könnte wegweisende Wirkung für hunderte weitere Klagen ähnlicher Art haben.
Ja,
also
sie wurden ja nämlich von eigentlich einem ganz normalen Menschen angeklagt, ne?
Also, genau, das heißt, war irgendwie eine mittlerweile 20-jährige Frau, die gesagt hat, sie hat schon mit 6 irgendwie YouTube genutzt, später Instagram und hat gesagt, dass sie da Mental Health Probleme hatte und so weiter. Und das hat große Wellen geschlagen und viele B2C-Medien haben es dann so ein bisschen implizit positiv dargestellt, dass die Tech-Konzerne stärker dafür in die Verantwortung genommen, wie sie ihre Plattformen gestalten und was dort veröffentlicht wird und so weiter. In der Süddeutschen stand zum Beispiel, die Sucht ist das unausgesprochene Geschäftsziel sozialer Medien. So, also hat man schon zwischen den Zeilen immer viel Befürwortung für dieses Urteil rausgelesen. ich habe jetzt eben gelesen von anderen Journalistinnen aus den USA, die das gar nicht so positiv sehen. Aber man muss wissen dabei auch, es geht dabei immer um den Schutz junger Menschen. Wie gesagt, diese Klägerin, bei der soll es schon, die soll schon als Kind davon betroffen gewesen sein. Es gab noch ein weiteres Urteil diese Woche in New Mexico, da musste Meta deutlich mehr zahlen, 375 Millionen Dollar, wo es darum ging, dass um mangelnde Sicherheit für Kinder, potenziell auch sexuelle Ausbeutung von Kindern, da ist Meta auch verurteilt worden. Also es geht immer so um diese Mental Health, Schutz von jungen Kindern und so weiter. Und da gibt es jetzt eben linke Tech-JournalistInnen aus den USA, die so die aktuellen Vorgänge ganz anders einordnen. Das fand ich eben eine interessante Perspektive und deswegen dachte ich, können wir hier auch über dieses Thema sprechen. Die sagen nämlich, dass das eher so Teil eines groß angelegten Angriffes auf die digitale Freiheit ist, was sich da so aktuell tut. Also gibt es zwei, die ich schon lange verfolge. Taylor Lawrence, die war früher mal bei der New York Times, dann bei der Washington Post, also schon renommierte Journalistin. Macht jetzt ein eigenes Medium, UserMag heißt das, dann Ryan Broderick, der macht den Newsletter Garbage Day, kann ich nur empfehlen. Sehr lesenswert, sieht viele interessante Sachen. Die haben sich beide so auf diese Art und Weise geäußert und da habe ich eben zum ersten Mal gelesen, was mir eben auch nicht klar war, dass viele Tech-Firmen im Hintergrund so Lobbying-Arbeit machen, die sich für Altersverifikation einsetzen. Also, dass man vorab quasi beweisen muss, dass man volljährig ist, um gewisse Dinge im Internet zu nutzen. Und,
was ja irgendwie ein bisschen erstmal auf den ersten Blick gar nicht so Sinn machen
nicht,
würde.
Was weil, man nicht erwarten würde, genau, ja, weil es ja quasi die Hürden erhöht für die Nutzung und so weiter.
Und ich würde ja denken, dass die Plattformen und dass die Tech-Firmen einfach nur wollen, dass möglichst viele Menschen auf deren Plattform unterwegs sind. Und gerade halt auch die sie ja beeinflussen können. Also und ganz einfach beeinflussen können.
Ja. Ja, und natürlich, also es gibt jetzt keine Infos darüber, warum die das machen. Aber es gibt so ein Projekt, das heißt TBOTE Project und die haben auch eine Website, einfach .com dranhängen. Das ist irgendwie auf Reddit entstanden in der Linux-Community. Die haben mal das, also in den USA gibt es halt ein öffentliches Lobbying-Register und haben sie ausgewertet, wer diese Gesetzgebungsvorhaben, die es da gibt in diesem Bereich. Also es soll da ein Kids Online Safety Act kommen. Das ist so der große Plan, mit dem diese Altersverifikation umgesetzt werden soll. Dann kann man dann, also möglicherweise ist dann das Outcome, dass man dann irgendwann seinen Ausweis scannen muss, um das Internet nutzen zu können, was ja schon krass ist. Und die haben das einmal ausgewertet, wer diese Gesetzgebungsvorhaben da fundet und auch die PolitikerInnen da unterstützt. Und laut dieser Auswertung soll Meta da offenbar einer der größten Geldgeber sein. Was ich schon krass finde und was man nicht erwarten würde. Also kann man jetzt natürlich darüber theoretisieren. Aber natürlich würde das sicherlich die Sicherheit erhöhen, so ein Vorhaben. Weiß ich jetzt nicht, ob das Hauptinteresse ist.
Ja.
Es gibt ja viel Gespräch darüber, dass, ich habe gerade wieder die Woche gelesen, Reddit will versuchen, die Bots noch stärker auszufiltern. Es gibt ja diese Dead Internet Theory, dass man irgendwann nur noch ein Großteil des Online-Traffics Bots ist. Das ist dann aber für die Plattform schlecht, weil man dann nicht vielleicht schlechte Werbung verkaufen kann. Man kann weiß dann nicht, wenn man nicht weiß, ob das ein Bot ist oder ein Mensch ist. Fürs Werbetracking bringt das durcheinander.
Das quasi dann verhindern, wenn ich
meine. Das Geschäftsmodell natürlich auch aushöhlen. Und natürlich für linke Tech-Journalisten, die ich da zitiert habe, für die ist natürlich auch die Sorge, dass das dann ein Überwachungspotenzial hat. Also sage ich jetzt nicht, dass das Hauptinteresse der Tech-Plattform ist, aber wenn man sieht, wie die auf die Anordnung der Politik quasi hören müssen, ist es natürlich auch aus bürgerrechtlichen Sinne ein bisschen bedenkenswert.
Was meinst du damit dann?
Wenn du genau weißt, wer welcher Nutzer ist, kannst du leichter überwacht werden, du kannst leichter zensiert werden, du kannst leichter eingeschränkt werden. Also es gab es gab ja Apps in den USA, mit denen diese ICE Raids quasi gemeldet werden konnten. Und die sind von Google und Apple, also gab es zumindest dementsprechende Medienberichte, dass die aus den App Stores geworfen wurden, wohl auf Anordnung der Politik. Da sieht man eben, welche Folgen das haben kann so. Und das fand ich eben ganz interessant. Und was ich auch interessant fand, war, dass dieser Ryan Broderick so die EU-Regulierung gelobt hat und gesagt hat, diese Digital Services Act in Europa ist eine sinnvolle Art und Weise, mit den Gefahren und Risiken der Tech-Plattformen umzugehen. Also, das ist jetzt kein Bild von mir und kein Bild, was die verwendet haben, aber wenn man jetzt eine Fabrik hat, die giftige Gase ausstößt. Die Frage, müssen jetzt alle Leute eine Gasmaske tragen und sich registrieren lassen, so, um die Maske zu erhalten? Oder sagt man der Fabrik, die müssen die Schornsteine mit Filtern ausstatten und die Produktion umstellen, dass gar nichts irgendwie Giftiges entsteht. So, das ist so ein bisschen, also so deren Darstellung, so haben sie es nicht ausgedrückt, aber so deren Darstellung für die, wie sie die EU-Regulierung wahrnehmen. Und das fand ich eine ganz interessante Info. Und deswegen dachte ich
einmal, das so vielschichtig irgendwie gerade, weil man ja dann schon, also mich überrascht es gerade wirklich, weil ich dachte echt so, nee, eigentlich ist es ja relativ easy, die wollen einfach, dass Leute auf der Plattform bleiben und finde ich, spiegeln das ja auch irgendwie nach außen hin, wenn sie dann halt jetzt auch zum Beispiel in die Berufung gehen bei dem Urteil. Ja. Aber das, was die Journalistinnen da rausgefunden haben, würde natürlich auch irgendwie total Sinn machen. Ich meine, die hätten ja dann mehr Daten von uns, die könnten uns irgendwie verifizieren, weiß ich jetzt auch nicht, also weiterverkaufen wahrscheinlich auch, alles irgendwie, was da steht, das ist ja...
Ja, es ist auf jeden Fall ein vielschichtiges Thema und schwer zu durchschauen. Also Meta hat sich nach diesem, ein Meta-Sprecher hat sich dann, wie man so Medienberichten entnehmen konnte, und der hat, glaube ich, auch auf X dazu gepostet, hat sich natürlich gegen dieses Urteil jetzt, gegen diesen in diesem sogenannten Suchtprozess gewendet und gesagt, we respectfully disagree, hat eben Berufung angekündigt. Es ist eben eine vielschichtige Probleme und das fand ich einmal interessant hier.
Ja, falls ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr die ja gerne mal in den Kommentaren dalassen oder ihr könnt Roland die zweite E-Mail schreiben. Ich finde das nämlich wirklich ein sehr interessantes Thema und vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Schicht, die wir jetzt gar nicht abbilden konnten oder so. Ja, falls ihr da Infos habt, dann gerne her damit.
Es gab diese Woche noch ein Thema, was ich super häufig in meinem LinkedIn-Feed hatte, nämlich TikTok Shop. TikTok Shop ist ein Jahr alt geworden in Deutschland und die haben auch ein Event gemacht, um das ein bisschen zu feiern. Und da habe ich sehr viele Posts davon gesehen. Und die haben dann auch ein bisschen Zahlen genannt, offensichtlich bei diesem Event dann veröffentlicht, dass sie mittlerweile 25.000 registrierte VerkäuferInnen haben. Es gab neue Handelspartner quasi. Shark Ninja ist jetzt auf TikTok Shop. Finde ich schon beachtlich, weil die, glaube ich, ja einer der größten Haushaltselektronikmarken mittlerweile sind. Die sind ja in diesem Airfryer-Ding mit Ninja, sind die super dick und vielleicht haben sie gesehen, dass das für andere auf TikTok-Shop gut funktioniert und gehen jetzt auch rein.
Und vor allen Dingen auch diese Eismaschine, ne?
Die ja, Creamy, die ganze genau. Zeit die ist ja auch so ein virales Phänomen. Ja. Und die Staubsauger habe ich auch persönlich häufiger auf TikTok-Shop gesehen von irgendwelchen. La Blue oder nicht, irgendwie irgendwas mit Blue heißt die chinesische Marke. Mhm. Also, und die sehen auch sehr aus wie diese Shark Ninja Ding. Also offensichtlich haben die sich vielleicht auch so ein bisschen genötigt gefühlt, da jetzt aktiv zu werden. Rossmann ist auch aktiv geworden, also sie haben da wirklich neue renommierte Namen gewonnen. Und parallel dazu gab es dann auch eine Veröffentlichung von Nielsen IQ, also diesem Marktforscher. Ich nehme an, dass das auch mit TikTok Shop so ein bisschen abgesprochen war. Die gesagt haben, TikTok Shop macht mehr als 700 Millionen Euro Umsatz in Deutschland. Und sie sind auf Platz 15 im deutschen E-Commerce, also unter allen deutschen Online-Shops schon auf Platz 15. Das ist ja schon eine Hausnummer.
Das ist schon richtig gut, ne? Weil ich erinnere mich, wir haben, glaube ich, mal ganz zu Anfang, das war Folge 1, 2, 3 oder sowas, haben wir über TikTok-Shop gesprochen. Und da war ja noch so ein bisschen dieses, oh, irgendwie sind das nur so China-Produkte, die da irgendwie so gut funktionieren und viel war dann auch, Leute sind oder beziehungsweise Marken sind da draufgegangen. Ich glaube, die einzige wirklich erfolgreiche Marke da war irgendwie ESN More Nutrition oder sowas und viele Marken sind da draufgegangen und haben dann schon auch gesagt, ja komm, wir gehen da wieder runter.
Hier, About You.
About You, ja.
Ah ja, und diese Leggings-Marke Oase hat sich dann ja auch nach kurzer Zeit wieder verabschiedet.
Ja, aber scheint ja jetzt ein bisschen gedreht zu sein, das Blatt. Also.
Ja, also vielleicht muss ich da, ich habe prognostiziert, das wird nicht so der große Erfolg. Mhm. Ich bin immer noch, also, aber vielleicht hänge ich auch zu sehr an meiner eigenen Perspektive, wenn ich mir die Sachen angucke, wobei ich da ja auch schon ein, zwei Mal was für meine Kinder bestellt habe, so. Aber auch wirklich Sachen für 5-6 Euro, so. Oder 10 Euro maximal. Ich finde, es hat halt immer, es wirkt vom Umfeld einfach nicht so wertig und sind viele Produkte, die nicht so wertig wirken, wo ich dann denke, ist es für die Marke nicht so gut, was ja auch Oase zum Beispiel gesagt hat, dass es kein gutes Umfeld für sie ist. So.
Ja.
Dass für eine Marke nicht so gut ist. Ja,
aber das würde jetzt auch zu dem passen, was jetzt nämlich passiert ist. Und zwar ist seit dem 24. März 2026 jetzt auch quasi ein Reels-Shop. Also Instagram ist da jetzt auch nochmal mit raufgesprungen und will das jetzt doch nochmal probieren, weil die hatten ja schon mal ihr Shopping-Tab irgendwie unten und haben das aber...
Ja, es gab ja mal richtig einen Checkout, also noch ja. gab es nicht in Deutschland, aber in den USA gab es richtig auch ein Checkout auf Instagram, wo man halt direkt wirklich auf Instagram einkaufen konnte. Und das haben sie dann irgendwann nochmal eingestellt. Ganz offensichtlich war es nicht erfolgreich und ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass es jetzt, also man sieht jetzt so ein bisschen eine Social Commerce Renaissance, dass vielleicht da Meta und auch andere denken, okay, wenn TikTok das erfolgreich hinbekommt, vielleicht muss man das doch nochmal versuchen.
Weil das ist jetzt bei Reels quasi auch so, dass man vor dem Posten nochmal Add Products machen kann. Bis zu 30 Produkte kann man jetzt in so einem Reel vertaggen. Und da sind auch direkt Partner, wurden auch mit angekündigt. Also ich habe gelesen von Shopee, das ist ja indonesisch, aber du hast ja auch hingeschrieben, Stripe, PayPal, Amazon auch. Das finde ich auch krass. Ja. Das ist ja... richtig, also das ist ja Big Business dann.
eBay, Timo.
Und das ist halt vor allen Dingen da hatte ich jetzt auch ein paar Artikel gelesen, dass man bei Instagram jetzt halt eher Wert darauf legt, weil die genau, glaube ich, das gesehen haben, was du beschrieben hast, dass Leute halt für, in den Artikeln war das jetzt so, für unter $75 bei TikTok Shop einkaufen und dass sie probieren, sich jetzt ein bisschen wertiger zu positionieren. Mhm. Also, dass du quasi ein bisschen High-End-Sachen oder ein bisschen teurere Sachen irgendwie bei Instagram dann eher schaust oder guckst oder kaufst, weil sie halt quasi die Marke sein wollen, die nicht so, ich sag mal, böse gemeint, nicht so trashig ist, so wie TikTok. Ja.
Ich glaube, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Der große Unterschied von TikTok zu allen anderen E-Commerce-Plattformen ist ja diese direkte Anbindung an Creator. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der große, warum TikTok-Shop so wächst, auch hierzulande. In China ist ja, glaube ich, sind diese Livestreams ein Riesenthema und wir hatten, mein Kollege Martin und ich hatten mal einen Artikel geschrieben und hatten uns da die Daten ein bisschen angeschaut und da sah es aus, als ob diese Livestreams hier im Westen gar nicht so wichtig sind, sondern halt solche Creator-Videos, wo irgendjemand auf Affiliate-Basis irgendwie ein Produkt empfiehlt und dann einfach in seinem Video einbettet. Und ich nehme an, dass Instagram das gesehen hat und dass sie jetzt auch, also das ist ja ein Affiliate-Modell, dass du, wenn du als Creator dann Produkte vertaggen kannst und da irgendwie ein bisschen Provision bekommst. Und ich nehme an, dass sie das gesehen haben und das jetzt so ein bisschen nachbauen wollen. Und kann mir schon vorstellen, wenn die es geschickter machen als beim letzten Mal, dass es dann funktionieren kann.
Und bei YouTube gibt es ja auch News.
Genau. Die haben jetzt, bei denen gibt es schon auch so eine Shopping-Funktion und da waren aber die Einstellungen relativ hoch. Da brauchte man irgendwie, ganz am Anfang brauchte man 20.000 AbonnentInnen. Mittlerweile haben sie es schon auf 1.000 gesenkt und jetzt wollen sie es sogar auf 500 Follower senken, die man braucht, um dann Produkte in Shorts oder Videos oder Livestream zu taggen und dann einen Verkäufen da mit zu verdienen. Und der YouTube-CEO hat auch gesagt, In-Stream-Shopping ist einer der strategischen Schwerpunkte für dieses Jahr. Gibt da irgendwie Berichte, dass CreatorInnen da schon ganz gut mitverdienen konnten mit solchen Shopping-Links.
Also Social Commerce 2026.
Ja. Also in Deutschland gibt es das noch nicht, sondern in den USA. Diese Funktion bei Instagram und YouTube. Wir hatten das Thema heute in unserem sehr empfehlenswerten OMR Daily Newsletter. Kollege Martin hat sich das angeschaut und schrieb, er geht davon aus, dass das noch im Laufe des Jahres den deutschen Markt erreichen wird. Ich glaube, Instagram hat es sogar angekündigt, dass sie es in 22 Ländern ausrollen wollen. Bei YouTube gibt es noch keine offiziellen Infos, wir haben eine relativ enge Verbindung zu Google und YouTube, was man da so zwischen den Zeilen manchmal raushört, wirkt es so, als würde das in diesem Jahr möglicherweise auch noch in Deutschland landen. Also, Takeaway so ein bisschen, guckt euch nochmal Social Commerce an, was da entsteht, gibt es da irgendwie Chancen, wenn ihr sowieso mit Creatoren auf den Plattformen zusammenarbeitet, kann es ja vielleicht mal ein Test wert sein, wenn es diese Shopping-Funktion, diese Shopping-Tag-Funktion dann hierzulande gibt, das einfach mal auszuprobieren. Ja, und damit sind wir schon beim letzten Punkt der Folge angelangt, nämlich bei unserer beliebten Rubrik LinkedIn-Post der Woche. Und da habe ich dieses Mal einfach eigenhändig einen Post von Eugen Knippel von Callsquare nominiert. Den fand ich nämlich sehr smart. Da muss man zuerst wissen, es gibt jetzt bei Instagram neu die Möglichkeit, bei den Carousel-Posts die Reihenfolge der Bilder zu ändern. Haben wir hier noch gar nicht erzählt, das ist eine kleine News. Und Eugen hat geschrieben, er sieht da Chancen fürs Influencer-Marketing und diesen Take fand ich ganz smart, weil er sagt, wenn sie in CreatorInnen jetzt Kooperation machen, dann können sie bei so einem Carousel-Post können sie das Werbeslide nach vorne stellen und dafür möglicherweise auch mehr Kohle verlangen, weil es ja mehr Sichtbarkeit generiert. Und dann können sie nach ein paar Tagen, wenn der Post so ein bisschen die Aufmerksamkeit abebbt, können sie das nach hinten sortieren. Den Werbeslide quasi sieht dann im Feed nicht mehr so werblich aus. Funktioniert dann aber für beide gut. Die CreatorInnen können mehr Kohle verlangen und die Marken kriegen dann vielleicht mehr Sichtbarkeit. Fand ich einen interessanten Take. Wir verlinken euch den Post in den Shownotes, wenn ihr auch noch drunter diskutieren wollt.
Ja, und generell könnt ihr auch super gerne mit uns diskutieren, falls ihr Lust habt oder uns Input geben, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat. Wir freuen uns immer auf Feedback. Ihr könnt diese Folge auch gerne an Leute weitersenden, die das vielleicht auch interessiert und uns abonnieren. Auf allen möglichen Kanälen sind wir unterwegs. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr und hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.